schneller, höher, weiter. Der Podcast zur Thüringer Leichtathletik. Mein Name ist Andreas Möckel. Als aktiver Leichtathlet im Kugelstoßen errang er einen deutschen Meistertitel, zwei Vizemeistertitel und fünfmal Bronze bei deutschen Meisterschaften oder deutschen Hallenmeisterschaften. International ragt Platz 5 bei der Europameisterschaft 2006 in Göteborg heraus. In diesem Jahr 2006 gelang ihm mit 20,55 Meter auch seine Bestleistung. Als Seniorensportler errang er 7 Weltmeistertitel und mehrere DM-Titel. Er hält den deutschen Rekord in den Altersklassen M45 und 50 und den deutschen Hallenrekord in den Altersklassen 40, 45 und 50. 2024 so rum egalisierte er nun mit der 6-Kilo-Kugel den 10 Jahre alten Weltrekord in der M50 mit 18,63 Meter, dem er 2025 auch den Hallenweltrekord in dieser Altersklasse folgen ließ. Sein deutscher Rekord, der AK50, beträgt sogar 19,26 Meter. Warum der besser ist als sein Weltrekord, erklären wir noch. 2024 wurde er mit dem Titel Masters Leichtathlet des Jahres geehrt. In Thüringen, ich glaube, das kann man so sagen, genießt er unter den Athleten Kultstatus. Und wir sind heute mit ihm verabredet bei ihm zu Hause. Herzlich willkommen, oder besser, schön, dass ich bei dir zu Gast sein darf, Andy Dittmar.
Hallo Andreas, grüße dich.
Andy, du kommst gerade, hast du erzählt, vom Basketball als Präsident des Vereins Basketball in Gotha, der du seit 2018 bist, hast du natürlich gewisse Verpflichtungen. Welche waren es heute?
Ja, heute war das erste Testspiel unserer neuen Regionalliga 1 Mannschaft. Das ist also eine ganz junge Truppe, die vom Hauptkern her eigentlich noch Nachwuchs-Bundesliga spielen. Also 17, 18-jährige Jungs, angereichert um ein paar erfahrene Recken, die um die 30 sind, auch schon höhere Ligen gespielt haben. Und mit den Jungs zusammen probieren wir mal mit dem Aufstieg aus dem letztjährigen Team Regionalliga 2, die wirklich mit nur zwei Niederlagen durch die Liga durchmarschiert sind, die Regionalliga 1 zu testen. Das ist also die letzte Nicht-Profi-Liga, die es im Basketball gibt, die vierte Liga. Und treffen da auf schöne Konkurrenz im Vorrundenteam. Wir spielen gegen Dresden, wir spielen gegen Culture City Weimar, also das Farmteam des Neubundesligisten, seien sie die Jena, und gegen oberfränkische Mannschaften, wo alte BBL-Recken dabei sind, die vor ein paar Jahren noch erste Liga gespielt haben. Und das wollen wir uns als Gotha einfach gönnen. Und da gehört es natürlich zum Präsidentenamt dazu, eines Vereins, dort auch die Flagge zu zeigen, bei so einem ersten Testspiel dabei zu sein. Und dadurch, dass mein Sohnemann noch mit auf dem Parkett ist, ist natürlich auch Familienbande dort verordert. Und da wird jede freie Minute genutzt, um das mit zu genießen.
Das wollte ich gerade sagen, es ist natürlich alles familiär bedingt, auch ein bisschen, was du hier ehrenamtlich machst. Wir kommen dann später darauf zu sprechen, aber müssen natürlich, du bist Kugelstoßer mit Leib und Seele, das wissen wir hier in Thüringen, müssen natürlich auf den gestrigen Wettkampf eingehen. DM Masters zur 1250-Jahr-Feier in Gotha und du natürlich der Held in deiner Heimatstadt. Du wirst uns gleich etwas zur Atmosphäre sagen. Du hast 18,57 Meter gestoßen, eine super Leistung, nur 6 cm unter dem Weltrekord, den du hältst. Vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, wie du das selber gestern in deinem Wohnzimmer, wie du es auch selber mal sagst, empfunden hast.
Ja, es war ein traumhaftes Erlebnis. Die Kulisse, über 100 Leute, die wegen mir, aber auch wegen den anderen Kollegen, ne, da nicht despektierlich betrachten, weil da ein bisschen Abstand dabei ist, die dort wirklich einen tollen Wettkampf gemacht haben. Und wenn die extra wegen Kugelstoßen kommen, dann hat das schon so ein bisschen das Flair wie 20 Jahre Kugelstoßmeeting auf Schloss Friedenstein. Und das war genau der Punkt, diese 1250 Jahre Gotha, das zieht sich durch das ganze Jahr. Da war so ein Ziel, wenn die Deutsche Meisterschaft der Masters schon hergeholt hat, schafft man auch 1250 Starter. Ne? Das sind solche Sachen. Wir haben im Basketball Challenges gemacht, an einem Challenge-Tag 1250 Freiwürfe in einer Stunde treffen. Und das ist so die Maxime vom ganzen Jahr. Und deswegen hat es mich total gefreut, dass man das Volksparkstadion in Gotha auch ein bisschen aus dem Dornröschenschlaf rausgeholt hat. Viele emsige Hände, viele Helfer haben die letzten Tage dort gewirkt, um dieses Kleinod richtig schick zu machen. Und auch wenn es hier und da geklemmt hat und vielleicht mal ein paar grillige Worte gab, das Feedback aller Athleten, was ich mitbekommen habe, war sehr, sehr gut. Wirklich von Organisationen bis Wettkampfanlagen. Und ja, nach dem schönen Wettkampf gestern und vielen bekannten Gesichtern, die ich gesehen habe, Da hat es schon überwogen, dass ich gesagt habe, oh Mist, 7 Zentimeter mehr hätten es sein können und wir hätten das mit einem Weltrekord garniert. Nein, andersrum, 1857, das ist eine super Geschichte. Ich bin total stolz, das ein Jahr später wieder abzurufen. Muss ja immer sehen, wann habe ich den Weltrekord mitgestoßen, wann ist die 1926, es ist jetzt ein Vierteljahr fast her und man wird ja auch nicht jünger. Von daher eine super Weite und dann sind ein paar von den Athleten, Freunden, die dauernd meiner Einladung gefolgt. Wir sind also an der Anlage geblieben, haben bis fast Mitternacht noch einen Thüringer Wurst gegrillt, ein Kästchen Bier geleert, alte Storys erzählt, uns einfach ja, Zeit genommen. Ob aus Kiel, aus Friedrichshafen, aus Gotha und es war eine Sporttruppe und es war ein richtig toller Tag. Ich habe es echt genossen.
Natürlich alkoholfreies Bier, müssen wir hier sagen, im Podcast, ganz
Nein,
klar.
nein.
Andy, ja, ich habe das übrigens auch heute, die Athletensprecherin Jennifer Gartmann hat das auch gesagt, oder Sigmund Bogdan aus Tübingen hat dann das Mikro ergriffen, die haben sich bedankt, auch für die Atmosphäre, was dort gelaufen ist. Ich glaube, da haben wir auch für die Thüringer Leichtathletik und auch für Gotha was richtig Gutes geschaffen und du gehörtest eben mit dazu, zu dieser ganzen Geschichte.
Ja, es geht nur mit so einem ganzen Team. Ich hätte auch gern hier und da noch ein bisschen mehr gemacht. Das war vielleicht so ein kleiner Kritikpunkt. Die richtige Startarbeit kam halt relativ spät und dann ist halt wieder Saisonvorbereitung im Basketballverein. Jetzt ist meine heiße Zeit, als Präsident Etat zu sichern, PR-Geschichten zu machen, zu Empfängen zu gehen, Vernetzungsthemen machen, selbst am Tag vor dem Wettkampf noch. Schloss Friedenstein gewesen, im Rahmen eines Konzerts eine Einladung gefolgt. Das ist halt der Job, den man dann mitmacht. Und da muss man halt auch woanders dann Nein sagen. Ich habe mich halt für den Basketball entschieden. Da gab es auch nicht nur lachende Gesichter in der Leichtathletik. Klar bin ich auch angesprochen worden, ob ich nicht dort ein Amt übernehmen könnte, ob ich mich dort mit reinhänge. Aber ja, das ist, haben wir die Zeit, ja, von der Historie. Warum mache ich das im Basketball? Warum ist der jetzt ein Basketballverein
Lass uns,
Präsident? Ja.
wenn ich darf,
Ja.
würde ich das noch ein bisschen hinten
Alles
anstellen,
klar, gut.
weil ich natürlich vor allem auf deine Entwicklung am Kugelstoßen gehen möchte.
Alles
Aber
klar.
wir kommen dazu, du darfst das
Gut.
dann alles sagen, die Zeit
Ja,
haben wir.
alles klar.
Lass mich eine Frage hinterher schieben, weil du jetzt das zweite Jahr mit der 6-Kilo-Kugel stößt. Wie war die Umstellung? Du hast dein ganzes Leben mit 7,26 und jetzt die 6-Kilo-Kugel. Wie ist das? Ich kann das nicht nachempfinden.
Wunderschön ist das, weil ich
Okay.
gucke mich in Videos an und sage, wow, du bist genauso schnell wie vor 20 Jahren. Du
Cool,
hast gerade
ja.
gesagt, 2006, 2005 meine erfolgreichsten Jahre. Und ja, wenn es da wieder über 18 geht, Richtung 19 geht und dir tut der Mittelfinger weh, weil das allerletzte Fünkchen, was die Kugel beschleunigt, dieses Gefühl, was du kennst von deinen geilsten Stößen, und das kommt wieder. Also ich habe es genossen, ich habe mich gefreut, 50 zu werden. Ne? Ich habe auf
Okay.
meinem runden Geburtstag richtig hinterhergelächzt, eine große Party und die 6 Kilo-Kugel genießen. Also es macht einfach nur Spaß, weil man wieder ein Stückchen schneller ist, das Ding pfeffert los.
Wir kommen da noch drauf zu sprechen, aber ich sage es auch gleich nochmal dazu. Dein Sohn Lenny, der im Basketball aktiv ist, auch ein sehr guter Nachwuchskugelstoßer, hat ja jetzt auch die 6-Kilo-Kugel. Lass uns dann später dazu
Ja, klar.
nochmal reden. Ich
Ja.
wollte das einfach mal, diese Gewichte, für mich waren die Kugeln immer schwer. Ich war ja
Ja.
Springer früher, dann ein bisschen gelaufen, aber die 7-Kilo-Kugel, das war schon schlimm und ob 6 oder 7, das war mir eigentlich egal. Deswegen wollte ich es von dir einfach mal
Wir haben ja im
wissen.
Training bis zu 9 Kilo gestoßen,
Okay,
ne?
okay.
Schwereres Gerät, um Stoßkraft zu entwickeln.
Ja.
Also mit 8 Kilo, 8,25,
Okay.
richtig Serien auch im Ankleiden. Wenn man da einen versemmelt, merkt man Handgelenk und
Das
Ellenbogen
glaube ich,
so
das glaube ich.
richtig.
Ja.
Und umso schöner ist es jetzt mit den leichten Geräten. Das macht Spaß.
Lass uns zu deinen sportlichen Anfängen
Gerne.
zurückkehren, Andy. Gab es in der Familie jemanden, der dich als Kind zur sportlichen Betätigung angehalten hat und war es dann gleich die Leichtathletik?
Ja, es ging Richtung Leichtathletik. Man muss so sagen, meine Eltern haben das immer unterstützt und gefördert. Meine Mutti hatte nie selbst sportliche Ambitionen, selbst auszuüben. Mein Vater hat sehr erfolgreich Volleyball gespielt, hat ihn auch in Gotha mit aufgebaut und in der Betriebssportgemeinschaft Tischtennis, also immer bewegt und in Bewegung. Und haben dann gesagt, hier, unser Junge, der hat ein bisschen Hummeln im Hintern. Den müssen wir in einer großen Kindergartengruppe irgendwo hinstecken. Ne? Der möchte laufen, hüpfen, werfen. Und werfen waren wir dann gleich irgendwo im richtigen Ding, wenn es darum ging, an so einem Neubaublock, wer kommt mit dem Schneeball am höchsten und aufs Dach. Da hat sich schon gezeigt, dass es irgendwann mal Richtung Wurf geht. Aber so die ersten Geschichten waren dann wirklich bei Lokomotive Gotha 1980, 81, kurz vor meiner Einschulungszeit. Und da wurde halt gelaufen und gesprungen, Mehrkampf gemacht, der Kampf um die Staatsratsurkunde.
Warst du bei Horst Köhler da
Dreikampf.
oder so?
Horst Köhler habe ich nie genossen. Ich
Okay.
war bei Frau Eschrich und Klaus-Dieter Eschrich, die Frau.
Okay,
Mit der
okay.
habe ich begonnen und dann das Glück gehabt, dass die talentierten Jungs schon relativ schnell zu Stefan Schreier kamen und der hat mich geprägt. Das war wirklich genau das Thema, warum ich auch dabei geblieben
Da
bin.
kommen wir auch gleich dazu. Du bist ja vom Mehrkampf über das Speerwerfen dann zum Kugelstoßen gekommen. Jetzt vielleicht mal an der Stelle schon, warum eigentlich diese Disziplin? Also ich versuche noch eine Frage nachzuwerfen.
Ja.
Ist Kugelstoßen so sexy, dass man als Jugendlicher sich darauf fokussiert? Da gibt es doch erheblich spektakulärere Disziplinen, mit denen man als Jugendlicher auch bei den Mädchen punkten kann. Warum Kugelstoßen?
Das war tatsächlich mein dritter Bildungsweg, wenn man so nennen kann. Also wirklich über Mehrkampf. Damals Delegation auch an die Kinder- und Jugendsportschule mit schon etwas Schwerpunkt Wurf. Hatte ich noch nicht so viele Muskulatur im Körper, auch ein bisschen leichter. Es gab welche, die haben weiter gestoßen, besser geworfen. Und die Mehrkampfausbildung auch geprägt durch meinen damaligen Trainer, der selber sehr, sehr erfolgreich als Zehnkämpfer war. Olympia 5. 1972 in München, da war es klar, dass wir alles machen mussten. So, und da hatte ich auch ganz viele Jahre noch eine AK9, noch mit Scherschritt, einen Kreisrekord im Hochsprung. Bin relativ weit gesprungen, wir mussten die Hürden machen. Übrigens bin ich als 18-Jähriger noch die 110 Hürden bei einer Landesmeisterschaft mal mitgelaufen. Nicht nur, weil es eine Wette war, sondern weil es immer noch gut ging. Und das war halt so das Credo von Stefan Schreier auch, dass wir alles können müssen. Und irgendwann hat sich halt aufgrund der körperlichen Voraussetzungen das Thema Wurf gegeben. Schlagball ist ganz weit geflogen. Und da bin ich dann einfach in die Trainingsgruppe zum Speerwerfen gekommen. Ja, probiert. Dann kam die Wendezeit. Dann kamen viele Konkurrenten aus dem westlichen Gebiet mit. Und da war ich nicht so weit vorne. Und keiner wusste, wie geht's so richtig weiter. Wo machst du dein Abitur? Es war so ein bisschen Nirvana-Zeit. Und
Das
da,
wollte ich dich fragen.
genau.
Das wollte ich dich fragen. Warum bist du nach der 10. dann von der Sportschule weggegangen?
Ja, weil die Perspektiven im Speerwerfen, also sind Namen dann aufgetaucht, in meinem Jahrgang ja drüber, wie Boris Henry zum Beispiel, der 20 Meter weiter, wo er warf, dann eigene Kollegen auch aus direkt meinem Sportschulzimmer. Und da war wirklich so die Frage, keiner weiß, wo es so richtig hingeht, auch mit dem System. Du gehst wieder nach Hause und das war genau die Zeit, wo in Gotha der Basketball wieder nach oben gehoben wurde. Dann habe ich viel freie Zeit auf dem Basketballplatz mit verbracht, die Jungs kennengelernt. Deren Kinder jetzt von uns zusammenspielen, die Big Gotha dann gegründet haben. Und ja, irgendwann probieren wir es doch mal mit was anderem. Ne? Stefan Schreier gesagt, gucken wir mal mit der Kugel. Dann kam mein ehemaliger Speerwurftrainer in der Sportschule, Gerd Else, berufsbedingt nach Gotha zurück. Und dann hat dieses Duo gesagt, jetzt müssen wir dich ein bisschen kräftiger und schwerer machen. Haben also Thema Kraftraum gemacht. Und da weiß ich, dass ich dann 1900 91 um 1 Zentimeter das erste Mal eine Norm für eine deutsche Meisterschaft, Jugendmeisterschaft geschafft habe und wusste, okay, jetzt probierst du das mal mit Kugelstoßen. Bin jämmerlich abgeschmiert in Mönchengladbach. Weiß noch, dass einer meiner besten Freunde, Detlef Bock, 5 Meter weiter stieß als ich. Und habe gesagt, da kommst du nie hin. Und das war auch so ein Antrieb. Und irgendwann hat es Spaß gemacht und hast gesehen, da kamen Sprünge von 1 oder 1,5 Metern mal in ein paar Monaten, weil es körperlich auch eine gute Zeit ist und dann kann man sich genau in dieses kalte, hässliche Eisen verlieben. Also ich liebe Kugelstoßen.
Das Spannende ist, ich habe hier so ein bisschen ein Skript, wie ich vorgehen will, und du bringst mein Skript ein bisschen durcheinander.
Entschuldigung.
eigentlich, okay, aber weil du, dann gehe ich jetzt einen anderen Weg und gehe auf einen Namen ein, den du immer wieder genannt hast. Der wäre erst später dran gewesen, aber ich kenne und schätze ihn ja auch, Stefan Schreier. Das ist eigentlich so, hinter erfolgreichen Athleten stehen immer mehrere Personen, aber vor allem ein Trainer. Ja, dein Erfolgstrainer bei der LG Ora Hörselgas war er, du hast es selber schon gesagt, Fünfter bei den Olympischen Spielen 1972 im Zehnkampf. Wie muss man sich eure Zusammenarbeit vorstellen? Was war er als Trainer für ein Mensch?
Manchmal unorganisiert, aber man musste immer klopfen, den Fokus auf die Athleten, die wirklich mitmachen wollten. Er hat so einen Satz geprägt am Ende seiner Tätigkeit als Trainer. Das ist jetzt nur noch Nutella-Generation, so eine Brei-Masse und süß und die können nicht mehr beißen und mal kotzen. Also ganz krass gesagt. Also Stefan hat es sehr gemögt und gemocht, wenn man sich dahinter gehangen hat, wenn man Ziele hatte, über den Schmerz mal hinweggehen. Nicht so meinen, wenn eine Verletzung ist, du musst drüber trainieren. Solche Philosophien gab es zu anderen Zeiten auch, sondern wenn es weh tut, wird Leistung produziert. Und wenn du machst 80% des Trainings ist Grundlage und die letzten 20 bringen was. Und warum hat er mich da zum Beispiel als Kugelstoßer dazu getrieben, zweimal in der Woche bis zu 10 Kilometer Dauerlauf zu machen? Sagt er nicht, weil du abnehmen sollst, sondern du musst zunehmen, brauchst Gewicht hinter der Kugel. Aber wir machen 50 Stöße im Training und die ersten 46, die sind Erwärmung, da arbeiten wir dran. Und denn wenn es wehtut, wenn es schwer wird, wenn wir an Technik, an Nuancen arbeiten müssen, dann brauchst du eine Ausdauer. Also gehen wir solche Wege. Oder wir stoßen mal mit dem linken Arm, die Gehirnhälften anders aktivieren. Und da war er Tüftler und war immer dabei, hat nie auf die Uhr geguckt. Und jeder, der mal reingeblickt hat, weiß, dass ein Trainer mit vielen Athleten in unterschiedlichen Disziplinen eigentlich eine Arschkarte hat, weil er hat so viele Disziplinen, dass er nur im Stadion steht, jedes Wochenende mit jemand anderem unterwegs ist. Und Stefan, das war halt Lebensinhalt, ne? Und wenn du so jemanden als Vorbild noch hast, der bis in seine 60er Lebensjahre den Jugendlichen noch Kugelschocken vorwärts, rückwärts, Hochsprung, Weitsprung, Hürdenanlauf, erster Hürde vormachen konnte und du hast so wirklich zu einem Idol geschaut, da tiefsten Respekt, ne, mit so jemand zusammenzuarbeiten, und er hatte den größten Anteil von allen dem, was ich erreicht habe, auch als sich dann unsere Wege getrennt haben, bei mir Kinder, Hausbau, Job, was so Prio hatte, dass ich wusste, was musst du machen. Ich brauche keinen mehr, der einen Trainingsplan schreibt und er guckt, ich kann selbst mal Handy hinhalten, Videokamera, mich angucken. Also hat er mich auch dazu befähigt, mich selbst zu trainieren und im Seniorensport das recht erfolgreich hinzubekommen. Dass ich das halb autodidaktisch machen kann, weil ganz ist es nicht, weil er hat mich geformt und mir viel beigebracht.
Ja, wenn du das so sagst, fällt mir ein, ich habe viele Gespräche mit Stefan Schreier geführt, bin ja noch ein bisschen älter als du, war ja auch Trainer, also wir haben uns da immer unterhalten und genau wie du es gesagt hast, wir haben über Andy Dittmar geredet, über Mike Liebe und genau diese Generation. Und er hat nicht nur positiv über dich geredet, sondern hat sich auch kritisch ausgelassen, wenn du mal keinen Bock hattest oder wenn irgendwas nicht funktioniert hat. Der Dittmar, ja, der hat so ein Potenzial. Also, wie du schon gesagt hast, der hatte mal Leistung verlangt und gleichzeitig war er aber so ein guter Mensch eigentlich auch, ja. So kenne ich ihn. Also ich habe ihn auch sehr geschätzt, auch als Trainerkollege. Ja, und vor allem eben durch diese Erfahrung, die er hatte, auch
Genau, das ist
als
es. Also er
Sportler,
wusste, wie man jemanden fit bringen kann. Ne? Das war so. Aber es war ein Geben und Nehmen, man
ja.
musste mitmachen. Also auch
Genau.
so, nicht, dass er ein Schleifer war, aber ja, das vielleicht so als negativ. Er hat sich dann mit anderen unterhalten, statt nochmal einen Konflikt zu suchen und sagen, okay, warum ist heute die Kugel im Training nicht geflogen, aber bestimmt gestern zur Disco. Oder ich habe gesagt, nicht ins Schwimmbad gehen im Sommer, weil Schwimmen macht weich, und da war trotzdem 3 Stunden und hat sich noch in die Sonne gehauen. Da hat Stefan sich lieber mit anderen ausgelassen, als zu sagen, ja, hast du Bock, eine Medaille in 4 Monaten zu gewinnen, dann mach das nicht. Aber irgendwann hat es die nonverbale Kommunikation gebracht. Ich wusste, was er sagt, wie wir das machen. Das führte dann dazu, dass ein deutscher Juniorenmeistertitel rausgekommen ist in der U23. Das war
1996, genau.
96 in Lübeck. Das war das Duo Elze Schreier. Da haben dann wirklich beide schon dran partizipiert, dass sie sich auch ausgetauscht haben. Und bis 2002 hat Gerd Elze mich mitgeprägt. Und ja, dann ist, sag mal, die größeren Erfolge, die gute Zeit kam dann mit Stefan.
Ja, ich wollte einfach, ich habe das auch gar nicht irgendwie negativ oder despektierlich gesehen, sondern ich glaube, dass man auch als Trainer sich mit anderen austauschen muss, ohne immer über den Athleten zu reden. Also ich habe ja Vico Schwarz, den du auch kennst, lange Zeit trainiert. Ich muss mich nie mit ihm austauschen, sondern rede ich mit anderen auch drüber. Und da verstehe ich Stefan auch.
Ja.
Und er hat ja was Gutes gewollt, da muss man ja davon ausgehen. Darum geht es ja eigentlich. Lass uns nochmal zurückgehen. Also, wie gesagt, Stefan Schreier sind wir d'accord. Das ist ein super Trainer gewesen und er hat dich dorthin gebracht, wo wir auch dann gleich nochmal hinkommen.
Auf alle Fälle.
Lass uns ein Stück zurückgehen. Du
Ja.
hast dann, und da Kompliment, Abitur an der Arnoldi-Schule gemacht, 1-1. Ich hatte nur 1-5. Das war allerdings 1976. Vielleicht war es dann noch ein bisschen anders, keine Ahnung.
Nein, ich habe das letzte Ost-Abi noch
Echt,
gemacht. Ich
ja?
war der Jahrgang, genau.
Boah,
Ich durfte
Andy,
noch
hey.
alle Fächer machen und nichts abwählen. Es
Okay.
gab schon so leistungsorientierte Fächer, mussten uns
Ja.
dann entscheiden. Da bin ich mehr in die Naturwissenschaften reingegangen. Aber ja, das war letzter Abi-Jahrgang mit richtigem Abi.
1993 war das und jetzt stehen wir an einem Wendepunkt, denn du standest jetzt an einem Wendepunkt. Alle Wege stehen dir offen. Talent im Kugelstoßen, tolles Abi. Und jetzt etwas frage ich dich, ich weiß ja schon, wo es hingeht, aber du kannst es viel besser erklären. Wohin neigte sich dann deine Waage mit 19? Was fange ich mit meinem Leben an? Wohin hat sich das geneigt? War ja, werde ich Profi, mache ich Ausbildung. Was war bei dir im Fokus?
Also die Kugel ist damals noch nicht so weit geflogen, dass es
Okay.
hieß, du kommst in eine Sportfördergruppe oder es war möglich, Sport in Fokus zu rücken. Ich hatte zwar ein tolles Abi in die Tasche gebracht, aber irgendwie nicht unbedingt den Drang oder auch die Frage, was studiere ich? Und dann war so ein bisschen so eine wirre Zeit. Ich wollte das mit dem Sport weitermachen. Ich bin bekennender Heimscheißer. Also ich liebe meine Heimatstadt. Ich liebe das Umfeld, Freunde, Familie. Es war nicht so das Ding, dass ich sage, ich gehe jetzt weg. Ich habe wirklich Tage und Wochenweise in Leverkusen, in Neubrandenburg, in Kienbaum verbracht, viel mit den Sportlern, ob der Weg auch hingeht. Habe mir tageweise angetan, wirklich, weil Trainingskumpel da war oder Klaus Schnatter, ehemaliger Bundestrainer Frauen, der Zehnkampfkollege von Stefan wieder war. Die haben sich verstanden, also habe ich mich auch ins Auto gesetzt, bin nach Magdeburg, um dort gemeinsames Training zu machen, noch was rauszukitzeln. Habe es aber immer wieder genossen, nach Hause zu kommen. Und das war so der Punkt. Ich hatte nicht den Drang, du musst in die weite Welt gehen. Ob Angebote als Bob-Anschieber mal zu testen oder American Football zu spielen, als mich während eines US-Urlaubs in Florida am Strand jemand gesehen hat und hat gesagt: Ey, wow, 110 Kilo Lebendgewicht, du sprintest und sprintst hier, ich möchte dich scouten. Ich sage: Nö, morgen geht der Rückflug. Ne? Also, ich bin Heimattyp, heimatverbunden und deswegen gab es da auch bei mir keine Experimente, die mit irgendwie mit Sport zusammenhingen.
Du hast denn immer auch Ausbildung, Beruf und Sport miteinander verbunden. Da kommen wir gleich nochmal zurück. Ich greife mal das auf, was du vorhin gesagt hast, diese vier Schlagworte, die auch dein Leben ausmachen bis heute. Familie, Sport, Beruf und Heimat. Kannst du das nochmal genauer untersetzen?
Na, das geht alles nur im Einklang, also genau auch, ich sag mal, gepaart noch mit dem Ehrenamt und jetzt einem erfolgreichen Werdegang auch meinem Kind, was du begleiten möchtest, ist das was, wo man schon jeden Tag wie ein kleines Kalender, wie eine Excel-Tabelle denken muss, um das Ganze wirklich übereinander legen zu können. Und dadurch, dass das halt hier mit der Unterstützung Eltern, Schwiegereltern, Familie, ganz vorne dran meine Frau, die 1996 kennengelernt habe und seitdem der Weg zusammen mit den Kindern, das alles unter den Hut zu kriegen, das geht nur, wenn das harmonisch in so einem Umfeld passiert und man auch kurze Wege hat. Also Stefan und wir fahren wegen ein paar Stößen Training nach Erfurt, habe ich auch öfter mal die Nase gerümpft und sage, dann machen wir im Winter lieber draußen ein paar Stöße, als nochmal 2 Stunden wieder irgendwo dran zu hängen. Ne? Das war halt durch das Thema Job. Dann direkt nach der Ausbildung habe ich relativ schnell auch Gefallen dran gefunden, als Führungskraft zu arbeiten, also Verantwortung zu übernehmen, dort auch ein bisschen mehr Zeit irgendwo dran zu hängen, Weiterbildung, Fortbildung, dann noch ein bisschen weiter zu gehen. Das hatte immer Prio 1. So, dann Kind Nummer 1, 2, 3, also war auch die Aufgabe als Ernährer der Familie da. Also war Sport nie 100% Vollprofi-Charakter. Da war mal ein paar Tage Sonderurlaub, wo ich meinem Unternehmen danke, um das Thema Trainingslager auch mit hinzukriegen. Meine Tochter hat ihre ersten 10 Geburtstage in Albufeira verbracht, in Portugal, weil das genau die Zeit war des Wurftrainingslagers,
Ja, ein
wo
schönes
wir dort
Trainingslager. Ich
unterwegs
war da auch
waren.
schon. Also,
Ja,
das ist
also
cool. Ja,
herrlich.
also super.
Denken wir gerne dran
Ja.
zurück an die Anlagen und da war es halt ganz normal, dass dann eine Astrid Kumbonus, eine Franka Dietsch, Nadine Kleinert, Ralf Bartels, Detlef Bock, dass sie halt so die Geburtstagsfreunde waren, die mit Papa dort zusammen Sport gemacht haben. Und das geht nur, wenn ja, die 4 Komponenten, die du genannt hast, wenn es zusammenhaut, ne? Wenn ein Arbeitgeber mitmacht, wenn die sportlichen Ambitionen da sind, die Familie das mitmacht und immer gerne wieder zurückkommen nach Gotha.
Ja, auf diese Geschichte, auch auf deine Kinder, kommen wir auch gleich nochmal. Aber lass mich mal etwas Provokantes fragen.
Gerne.
Du blickst ja, da kommen wir auch dazu, sehr positiv auf deine Karriere. Aber dann gibt es eine Aussage von dir. Und deswegen in der Rückschau gefragt: Hättest du als Profi die 21 Meter knacken können, um so auch dir den Traum von Olympia zu erfüllen? Denn du hast einmal gesagt, das würde dich dein ganzes Leben begleiten, dass du Olympia verpasst hast. Das wäre dein großes Ziel gewesen.
Das ist so. Das ist der einzige kleine schwarze Fleck. Manko, aber welch Glück, dadurch, dass andere, die es geschafft haben, dann gesagt haben, jetzt lege ich die Kugel, den Speer, den Diskus beiseite, bin ich immer noch nicht müde, dieses runde Eisen in die Hand zu nehmen. Weil wahrscheinlich genau dieser Punkt gefehlt hat. Es waren 4 Olympische Spiele, wo ich drauf hingeackert habe. Jedes Mal gab es einen Grund. Also ich sag mal, 2000 war so die Geschichte, Geburt des ersten Kindes. Da habe ich gesagt, das erste wirst du nie wieder miterleben können. Ne? Da hing genau in der Zeit ein Trainingslager, da ist kein Demut und gar nichts dabei. War halt nicht so eine Saisonvorbereitung nach meinem ersten 20-Meter-Stoß beim TEAC Indoor in Erfurt, Februar 2000, wo die Türen geöffnet waren, in die Weiten zu gehen. Und da haben halt ein paar Zentimeter zur Norm gefehlt, dass ich nicht mit nach Sydney bin. 2004 war eine Norm da, aber da war in Deutschland eine recht große Dichte bei einer akzeptablen Normweite und ich war Nummer 4 und 3 durften mit. Das ist dann die Geschichte. Und 2008 wäre es so weit gewesen, muss man echt sagen. Also Ende 2006, Anfang 2007, da haben wir über die ominösen 21 Meter auch im Training gesprochen. Da haben wir in einer Halle gestoßen, wo die Halle 20,80 Meter lang war. Und da habe ich regelmäßig hinten gegen die Wand gedämmert und Stefan war glücklich, das lief. Und ja, dann kam halt alles ausgereizt, Abriss von meinem Brustmuskel am rechten Arm. Und da war die Geschichte vorbei. Und ja, es war noch ein Jahr Zeit. Ich war dann wieder bei knapp 19,5 Meter angekommen, aber das reichte nicht, um Zug nach Peking zu schaffen. Und da war ich halt schon 34 dann. Und dann nochmal aufsatteln nach der Verletzung. Ich hatte so eine Motivation, habe dann nochmal eine Hallen-EM 2009 in Turin erreicht. Um 3 cm unser damaligen aufsteigenden Stern, Kometen David Storr, seitdem verbindet uns eine Freundschaft, auch trotz des Altersunterschiedes, nochmal weggejagt, habe nochmal eine internationale Meisterschaft genossen, habe gesagt, okay, jetzt mit 35, das passt, Olympia wird nichts mehr. Also dem trauere ich hinterher, diesem Erlebnis, aber das war vielleicht genau der Motivationsschub, jetzt noch mit so viel Spaß dabei zu sein.
Okay. Ich erinnere mich an die Verletzung übrigens. Ich weiß, das ging damals auch viral, würde man heute sagen. Ja. Mhm. Aber da kann ich mich auch noch dran erinnern. Lass mich kurz nochmal bei dieser Verbindung Sport-Beruf verweilen. Du warst, bist ein erfolgreicher Sportler, auch, also warst und bist, ja, also heute auch noch, ohne Profi zu sein. Und auch beruflich hat das meiste gepasst. Du bist, korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, heute in einer leitenden Position bei der AOK in Thüringen, Leiter des Kundenzentrums in Gotha.
Genau, genau. Ja.
Deine Entscheidung damals mit 90 scheint dir also recht zu geben. Und jetzt die Frage, wie wichtig war oder ist dir heute diese Fokussierung auf eine gute Ausbildung, auf einen interessanten Beruf in der Erziehung deiner Kinder? Emily ist 25, glaube ich, aber 22, Lenny 18.
Ja.
Wie wichtig ist das? Wie bringst du dich damit ein?
Da haben wir uns als Familie sehr mit eingebracht. Also meine Kinder haben auch alle ein traumhaftes Abitur hingelegt. Emily, es gibt immer eine Arnoldi-Schule, ne? Arnoldi-Gymnasium in Gotha. Wir sind eine Arnoldi-Familie, muss man echt sagen. Schwiegermutti als Lehrerin, meine Mutti abgeordnete Lehrerin, selbst alles Arnoldi-Schüler. Also wir sind in dritter Generation dabei. Meine Frau genauso. Nadine hat auch ein hervorragendes Abi dort gemacht. Und für Emily zum Beispiel stand der Weg fest, die hat ab der 8. Klasse gesagt, ich hätte Lust Lehrer zu werden. Die Arbeit mit Kindern, ihre Ehrenamtsfunktion in der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft in Gotha, die sie seit dem Alter auch macht, Seepferdchengruppen, Kindern Schwimmen beibringen, zu begleiten, hat sie auch durchs ganze Studium durchgezogen. Sie hat sich das so gelegt, dass sie jeden Mittwoch sich in Zug gesetzt hat, ist von Jena nach Gotha gekommen, hat ihre Gruppen gemacht und ist dann wieder nach Jena gefahren, um zu studieren und hat mit ihrem super Abi, hat sie damals auch einen Arnoldi-Preis, Platz 3 gewonnen, einen ganz schnellen Studiendurchmarsch hingelegt, sehr, sehr ehrgeizig, ihr Referendariat und ist jetzt seit 2 Wochen das Schuljahr begonnen hat, als Mathe- und Chemielehrerin am Gymnasium Friedrich-Roda vollberuflich tätig. Und das macht es natürlich verdammt stolz, wenn das Kind da so fokussiert auch durchzieht, Spaß hat und das, was er seit Kindesalter schon machen wollte, auch durchgeboxt hat. Ja, bei Arbeit haben wir lange gesucht. Das war Abitur in Corona-Zeiten, schwierige Geschichte, also mit Lernen und Zusammenhalt. Da gab es keine Abi-Feier. Ich kann mich noch an die Zeugnisausgabe erinnern, jeder nur 2 Mann mitbekommen und mit Maske und schräg sitzen. Und trotzdem hat es irgendwie funktioniert. Ja, das ist unser Prainy, der hat so ein 1-0er Abi hingelegt, studiert was ganz Tolles, Werkstoffwissenschaften an der TU in Dresden. Hat noch ein Jahr vor sich, macht mit Bravour sein Studium dort, hat sich in Dresden verliebt und in eine Gothaerin, die auch mit in Dresden ist. Also werden sie auch dort bleiben. Wir kennen die Stadt auch. Und das macht total stolz, wenn die Kinder so einen Weg machen und ich sage ja, so ein Stückchen auch dieses Zielgerichtete mitbekommen haben. Ja, und unsere Nummer 3 hat jetzt auch 1,0 Abi hingelegt. macht mit ein bisschen Hobby Kugelstoßen Platz 5 bei einer deutschen Meisterschaft. Ist vor 3 Wochen bei den Finals 3x3 in Dresden Dritter geworden bei den deutschen Meisterschaften im 3x3 Basketball, was absolut in Mode kommt. Spielt hier die Themen mit. Ja, und möchte jetzt der Orientierung gerne auch Lehramt studieren. Geografie, Sport hat gerade alles in Wege geleitet in Jena zu Beginn. Und da schauen wir mal, ist das der richtige Weg? Weil wir haben auch gesagt, dieses Jahr nutzt das mal. Du bist der älteste Jahrgang Nachwuchsbundesliga, bist ein junger Spund in der Regionalliga, hast noch ein Jahr Kugelstoßen U20 vor dir, war dieser der jüngere Jahrgang. Und auch die Möglichkeit zu geben, wie ich es auch machen konnte, wenn man das schön mit Sport verbinden kann. Also, ja, wir haben das begleitet als Eltern. Meine Frau hat einen wahnsinnig tollen Job gemacht in der Zeit, wo ich Job, Sport und Energie ins Ehrenamt gebracht habe, wirklich unsere Kinder da auch sehr, sehr gut zu begleiten, was so das Thema Lernen und Orientierung aufs Leben angeht. Und da sind wir sehr stolze Eltern, dass sie so einen schönen Weg machen.
Ja, finde ich also toll, dass man das so weitergeht und dass die dann in die Fußstapfen auch treten können. Das hast du ja eigentlich vorgelebt. Übrigens als ehemalige Lehrer freue ich mich natürlich, dass da zwei Lehrerkinder kommen, weil wir brauchen engagierte Lehrer, die aus engagierten Familien kommen und mit den Kids auch arbeiten. Das ist ja ganz wichtig, ja. Lass uns zu deiner sportlichen Laufbahn noch was sagen. 1996, du hast gesagt, deutscher Juniorenmeister, 2002 das erste Mal über 20 Meter als Zweiter der deutschen Meisterschaft und Quali, also draußen im Freien war es
Rein,
dann,
genau.
im Freien, wir reden jetzt vom Freien.
Ja.
Und dann Quali-EM in München auch geschafft, 2005 der erste deutsche Meister, der einzige, aber auch der erste in der deutschen Hallenmeisterschaft und nochmal zweiter DM und 2006 dann diese 2055, die persönliche Bestwertung und Platz 5 bei der EM in Göteborg. Du hast schon gesagt, Halleneuropameisterschaft, du hast ja viermal an Halleneuropameisterschaften teilgenommen. Sind es diese Erfolge und Erlebnisse, die dich zu der Aussage gebracht haben, dass du in der Rückschau zu 99% zufrieden bist, eben bis auf Olympia?
auf den Punkt gebracht, ne? Mit den Titeln, den Erfolgen, die du aufgezählt hast. Was mir auch geholfen hat, auch das meinen Kindern mitzugeben, dass eine Niederlage nichts Schlechtes ist, weil ich war im Kugelstoßen absolute deutsche Spitze, hatte bis 2002 einen Oliver Sven Buder als Freund, aber immer vor mir. Als Vize-Weltmeister, als Europameister, Halleneuropameister, wenn du den im eigenen Land hast und weißt, der stößt halt einfach mal einen Meter weiter, dann ist der zweite Platz wie ein erster. So, dann kam der nächste empor, das war ein Ralf Bartels. So, und da hast du einen Ralf Bartels dabei gehabt, auch mit wirklich guter Freundschaft, aber du wusstest, wenn Ralf nicht mal Bockmist macht, und er war ein sehr konstanter Ankleidtyp, dann kannst du ihn nicht schlagen. Es war einfach so. Dann kamen die 2 Jahre eines Peter Sack, der als erstes eine sehr erfolgreiche Umstellung auf die Drehstoßtechnik gemacht hat. Das war so der Start in Deutschland. Unter Klaus Schneider dann auch die Erfolge gefeiert. Der hat dann wirklich mit 21 Metern gespielt und das war auch die Zeit. Ja, die musste ich vor mir dulden. Ja, und dann ging schon der Stern eines David Stoll auf. Also immer begleitet von Leuten, die absoluten Weltspitze waren, so dass man sagen kann, da muss schon mal alles passen, um mal deutscher Meister zu werden. Deswegen feiere ich diese Goldmedaille in der Halle 2005 in Sindelfingen immer noch und denk da gerne dran zurück. Also nicht im Wehmut und sagen, du hast verpasste Titel gehabt, sondern Silbermedaillen oder Platz 3, wo wir Zeiten hatten, dass man wirklich mehrere Stoßer deutlich über 20 Meter hatten, da war ein sehr, sehr gutes Niveau. Und deswegen ist das für mich von sehr, sehr viel wert und viele schöne Erlebnisse damit gemacht.
Man muss ja auch sagen, das habe ich immer in meiner Trainingsgruppe gesagt, wenn einer groß rauskommen will, da brauchst du eine Basis. Und die Basis wart ihr, die auf Platz 2 und 3 und 4 waren, dass die anderen überhaupt sich weiterentwickelt haben. Denn wenn die keine Motivation gehabt hätten, euch zu schlagen, wären die vielleicht auch gar nicht so weit gekommen. Muss man auch dazu sagen.
Ja, und ich sag mal, die Motivation, wenn dich die Großen erstmal erkannt haben, ne? Also ein Olli Buder, Jahrgang 66, ich 74, da war es schon so ein Stückchen Unterschied. Und als wir dann so langsam näher gerückt sind und es gab mal so ein privates Treffen und dann sagt der Andy, wenn du mich das erste Mal schlägst, knie ich nieder. Und dann war es 2001 in Stendal beim Wurfmeeting endlich soweit und der große Olli hat es dann wirklich gemacht. Das sind Momente, die vergisst er nicht. Also der hat es auch geschafft, uns als Jungspunde damals zu motivieren mit solchen Aussagen, ne? Dass du sagst, du kommst an King Kong mal ran.
Ich glaube übrigens, dieses positive Denken, worüber wir gerade gesprochen haben, was du selber hast und was du auch in deiner Familie an deine Kinder weitergegeben hast, das bezieht sich ja nicht, das bezieht sich auf alle Lebensbereiche. Du hast einmal gesagt, du seist ein Lebensoptimist und schüttelst alle Ärgernisse ab. Wie, das ist die Frage für mich jetzt. Es haben ja nicht alle auf dieser Welt, das ist ganz klar. Ich kenne eine ganze Reihe, die haben das nicht. Wie kommt man zu so einer Einstellung? Ist das angeboren, anerzogen oder Selbsterziehung im Laufe eines 51-jährigen Lebens?
Wenn es sowas gibt, dass sowas mit der Genetik auch weitergegeben werden kann, dann ist es definitiv von meinem Vater Michael Dittmar, weil das ist für mich der Positivmensch, der Lebensoptimist, der ganz schlecht Nein sagen kann, der selbst wenn ihm der größte Zweifler gegenübertritt, noch dieses 1% Positive sieht. Also das habe ich durch meinen Dad mitbekommen. Und da hat er mir was Tolles weitergegeben, weil ich sage für mich, das ist was Tolles, auch wenn Negativerlebnisse sind, dass man mal einen Haken machen kann, außer ich wäre von ein und selben wirklich wiederholt und oft enttäuscht. Also ja, dann gelingt es mir inzwischen, aber auch in der Lernphase, auch sauer zu sein oder mal eine kurze Lunte zu haben, aber das ist sehr wenig und das ist, wenn ich enttäuscht wäre oder wenn es halt damit zusammenhängt, da sind wir wieder auch so beim Ehrenamt, wenn wirklich viel Freizeit, Energie reinsteckt und dann sieht man, da geht es nicht um Anerkennung oder Schulterklopfen, sondern dass jemand anders das anders sieht oder diese gegebene Energie ein bisschen weggewischt wird. Sowas reizt mich dann, da bin ich nicht der Optimist und Positivdenker. Aber das ist auch was man im Job lernt. Ne? Wenn man lange genug in der Führungsposition ist, dann muss man auch mal unlautere Entscheidungen treffen, auch mal negative Sachen mit rüberbringen. Aber ich versuche immer, das halbvolle Glas zu sehen und meins ist meistens ganz voll.
Ja, das deckt sich mit meiner Lebensauffassung, die ich auch immer versucht habe, an Schüler weiterzugeben, weil das positive Denken, das bringt uns vorwärts und alles andere, ja, das kannst du dann nach dem Tod dann klären oder ja, so.
Und macht auch das Leben leichter.
Ja, natürlich, ne? Ja, das ist so. Lass uns noch ein bisschen bei der Kugelschlusskarriere bleiben. Glücklichste und traurigste Momente haben wir schon hinter uns jetzt, dann so nicht nochmal. Das interessiert mich jetzt. Außerhalb deines Meetings, zu dem kommen wir gleich noch, zum Schlosspark-Meeting. Die Top 5 der weltweiten Kugelsturzwettkämpfe, an denen du teilgenommen hast, Spezial- oder Stadion-Meeting, kriegst du die zusammen? Für dich deine Top 5?
Meine Top 5, also Top 1 ist ganz klar mit dem größten Erfolg, die Europameisterschaft in Göteborg.
Nee, ich meine, das meine ich jetzt nicht, ja, die Erfolge. Das können wir jetzt mal abhaken, das haben wir alles gehört. Da, wo du gesagt hast, das waren für mich die tollsten Meetings, auch wo ich mehrmals teilgenommen habe, egal ob Spezialmeeting oder ob Stadionmeeting, also Europameisterschaft ist natürlich ein Meeting, genauso.
Ja. Aber das ist meine Nummer 1, weil mit Ralf Bartels zusammen im Finale und Wolf-Dieter Poschmann muss sagen, ein Fall für zwei ist dann unten durchgelaufen, wird verschoben, weil wir zwei gerade ins Finale der letzten 8 eingezogen sind. Das war so, das ist auch ein Video, ansonsten gucke ich mir nicht noch alte Kamellen an, aber das gucke ich mir mal an und auch ein Foto, Ralf und ich, Göteborg, hängt in meinem Büro, weil das motiviert mich, das ist schön. Ansonsten sind es die Spezialmeeting, das Kugelstoß-Meeting, Schloss-Meeting an 4 verschiedenen Standorten in Gotha und Untertage in Sondershausen, Titan Untertage in 800 Meter Tiefe. Das war eine grandiose Geschichte, also eine Idee, sowas zu machen. Das sind klar Nummer 1 und 2. Und ansonsten natürlich die Spezialmeetings, wo der Mittelpunkt stand ist. Nach Gotha Vorbild, der Marc Groß, der seine Bestleistung Gotha stieß, gesagt, Mensch, ich komme aus Engers, der Nähe von Koblenz, direkt hinterm Rhein, altes Schlöchchen, das können wir auch machen. Hat dann ein sensationelles Meeting ein paar Jahre auf die Beine gestellt. In Iffelsheim, Baden-Baden, auf einer Pferderennbahn und könnte ich weitermachen, wo so wirklich Spezialmeetings waren, wo die Kugelstoßer im Mittelpunkt stehen, wo die Zuschauer extra deswegen hinkommen. Und das hat riesig Spaß gemacht.
Dann können wir natürlich auch etwas sagen zu der Erfurter Stadionkurve. Ja, also da waren natürlich auch Meetings, bei denen du teilgenommen hast, deutsche Meisterschaften etc. Wir erinnern uns an diese alte Erfurter Kugelstoßkurve im Georg-Dimmelhoff-Stadion, dann im Steigerwald-Stadion. Leider existiert sie nicht mehr. Hast du dazu eine emotionale Bindung eigentlich?
Absolut. Da war ich wirklich noch ein kleiner Knopf. Mir kommt sofort Länderkampf DDR, UdSSR im Juni 1985 in den Sinn, wo wir halt Mehrkampf und alles noch gemacht haben, ne? Die kleinen Jungs, und als dann plötzlich Kugelstoßen Männer kamen und die Jungs kamen aus den Katakomben, das alte Marathon-Tor rein und das Stadion wie so ein Sog lief in die Südkurve, 5.000, 6.000 Leute und frenetischer Beifall und Raunen, als Udo Bayer, Ulf Timmermann, Sergej Smirnov dort Richtung 21 Meter aus dem Stand stießen und dann ging es noch weiter. Das hat mich auch mitgeprägt. Das war faszinierend. Ich war zwar den halben Länderkampf nur unterwegs auf Autogrammjagd der ganzen Helden. Das Heftchen habe ich jetzt vor kurzem erst noch in der Hand gehabt, aber das waren große Geschichten, die im Dimitrov-Stadion stattfanden.
Ja, das stimmt. Da gab es ja diese ganzen Länderkämpfe damals auch, DDR-USA in Karl-Marx-Stadt, ja. Davon träumt man ja heute eigentlich, von solchen Atmosphären, oder?
Ja, volle Stadien, begeisterte Leute. Es war halt, man kann ja sagen, Staatsdoktrin, ne? Ein Thema Sport. Und wenn natürlich solche Highlights dann stattfanden, aber Erfurt war ein gutes Pflaster. Ich erinnere mich auch 1999 deutsche Meisterschaften, dann schon Steigerwaldstadion, auch Südkurve. Gab es eine Wette, wenn Oliver Sven Buder über 21 stößt, ruft er sich sein Leibchen runter und rennt wie King Kong am Gitter hoch. Dann stieß er 21,15 und hat es gemacht. Es waren gefühlte 40 Grad. Wir haben alle feuchte Handtücher gehabt. Das sind tolle Erinnerungen in die Ecke. Also das war eine super, super Kugelstoßanlage.
Ja, genau, du hast ja schon einige Namen erwähnt. Wir haben auch schon Udo Bayer, Ulf Timmermann. Also, es war ganz lustig jetzt beim Masters, da gab es auch ein Ace Live Timmermann.
Bruder von Ulf.
Echt?
Echt, ganz
Oh,
echt.
das ist jetzt für
Und
mich
Ulf
neu.
hat ihn auch öfter
Ach
schon zu Wettkämpfen
so.
begleitet, wo man denkt, welches Gesicht ist denn das? Und mit Live haben wir guten Kontakt. Er ist kompletter Hobbystoßer, ist konstant in der M55 gut dabei. Wir werden vom Alter nie aufeinandertreffen. Das passt. Und wenn es klappt, ist Ulf auch schon mal Zaungast, wenn sein Bruder stößt.
Ja, ich habe gesehen, so 14,5 Meter hat er, glaube ich,
Ja.
gestoßen. Genau, aber das hätte ich nicht gewusst, dass er der Bruder ist. Okay, da
Genau.
habe ich was dazugelernt. Udo Bayer, Mr. Kugelstoßen, habe ich gelesen, war einer deiner Vorbilder. Welche Beweggründe hattest du dafür?
Er ist noch ein Vorbild, weil es einfach ein Typ ist, ne? Und da gab es halt so ein paar Storys, Vergangenheit und wieso hat er so weit gestoßen, dann hat er sich auch geoutet. Beiseite mit dem Thema, wer so weit gestoßen hat wie er und so konstant ein Olympiasieger geworden ist, der hat trainiert wie ein Vieh, hat alles auf den Punkt gesetzt und Ulf so als Typ, dieses Monstrum, dieser Riesenmensch.
Also Udo meinst du
Oh,
jetzt?
Udo, Entschuldigung,
Ja, ja.
das ist und auch so ein Sympathietyp, ne, für diese Disziplin, der Kugelstoßen geliebt und gelebt hat. Das war so ein Vorbildding, da haben wir gesagt, oh, so weit will ich auch mal stoßen. Da haben wir, ja, was war 1984 Olympia, was dann boykottiert wurde, vorher Länderkampf DDR-USA in USA. Da hatten noch eine, dass solche Storys überhaupt wieder in Kopf kommen, hat einen Wespenstich am Fuß, er musste mit einer Kühlbandage stoßen und stieß 22-22 solche Weiten. Da haben wir gesagt, und kommt nie wieder jemand ran. Inzwischen haben wir wieder ein wahnsinniges Niveau im Männerbereich, aber das waren halt so Helden, die mit solchen Weiten gespielt haben. Und Udo war immer dran, auch an den anderen Kugelstoßern. Hat er damals auch noch mit 40, noch Anfang der 90er, noch Wettkämpfe mitgemacht, war aktiv und fühlbar und wir jungen Spruzer konnten aufgucken und er war da, toller Typ.
Da könnte man ja auch fragen, du hast ja deiner Kugel einen Namen gegeben, nämlich Knut, warum hast du nicht Udo genannt?
Frag mich was Besseres, ne? Ich habe gerne Antworten auf Fragen. Das hieß irgendwann mal, Mensch, deine Kugel, die fliegt da jetzt ganz gut und dann kam so Wortklauberei, ja, Knut fliegt gut. Und schon war der Name geboren. Ne? Das war ein nordischer Name und meine zweite Lieblingskugel, die wurde, warum auch immer, Birge getauft. Das wahrscheinlich Olsenbande und irgendwelche Spielchen. Selbst unser Oberbürgermeister Stadt Gotha hat irgendwann mal für sich dann vereinnahmt als Schirmherr des Schlossmeetings. Und das dann Hardy Knewuch, unser Moderator, gesagt hat. Und Knut fliegt gut und Knut ist auch am Mikro. Ja. War einfach so.
Dann lass uns das jetzt vorziehen zu dem Gotha-Schlossmeeting. Ja, du bist ja jemand, der nicht nur sich um sich selbst kümmert, sondern der auch für andere was erreichen will. Und deswegen warst du dann auch Initiator und Mitorganisator beim Gotha-Schlossmeeting 1998 bis 2017 mit den heute noch gültigen Meeting-Rekorden von 21,87 von David Stoll und 20,34 von Gongli Zhao aus China. Und den 10 Siegen von Nadine Kleinert, Wahnsinn, und Ralf Bartels 8, dieser sportliche Leckerbissen unter anderem auf Schloss Friedenstein. Blickst du eigentlich bei aller Emotionalität mit einem weinenden und lachenden Auge zurück? Also das Lachende ist ja klar, aber das Weinende, weil es vorbei ist?
Nein, also mit zwei weinenden Augen und noch einem riesigen Lächeln im
Mit zwei
Gesicht.
lachenden Augen.
Zwei, so, genauso mit
Entschuldige.
zwei richtig lachenden Augen, weil wir haben da was Tolles auf die Beine gestellt, wirklich mit mit Minimaletat, mit Verrückten, die mitgezogen haben. Ne? Das waren Familie Dittmar und ein paar Freunde, haben das Ding auf die Beine gestellt, ganz vorne ranzustellen. Der Wolfgang gleich mal mit dem die Idee entstanden ist, der auch da so Türen geöffnet hat als damaliger Sportjournalist. Natürlich brauchst du Presse, ein bisschen Werbung, Leute aktivieren. Unser ehemaliger Vorsitzender des Vereins, der auch dann Landrat war, Dr. Dieter Reinholz, den wir begeistern konnten, sowas auf die Beine zu stellen, weil die Idee ins Schloss, ehrwürdiges Gemäuer, nur Kultur, ums Schloss das zu machen. Und ja, das hat dann 20 Jahre geklappt. Und nach 20 Jahren, deswegen auch das lachende Auge, haben wir gesagt, jetzt ist soweit. Die Leute unterhalten sich, die Kugelstoßszene sagen immer noch, weißt du noch, und Gotha und Schlossmeeting, und die Jüngeren googeln dann und gucken, was war das eigentlich. Und wir haben den Schlussstrich gezogen, teilweise bedingt, weil sich ein Hauptsponsor zurückgezogen hatte und auf der anderen Seite auch bei mir war die Zeit reif, mit damals auf die Mitte 40 langsam zugehen, dass die Kugel auch noch konkurrenzfähig weit fliegt, meiner Kugel, die dann irgendwann mal schmerzt. Und es war ein Generationswechsel. Ne? Da war noch ein David Stoll, ein Tobias Dahm im Männerbereich, bei Mädels eine Christina Schwanitz. Diejenigen, die wir jetzt gerade kennen, sind so langsam erst hochgekommen. Die Schlossherrin Nadine Kleiner, du hast gesagt, mit 10 Siegen, und den Titel hat sie sich immer erkämpft, und das war ihr Ziel, da wirklich vorne dran zu stehen. Die haben die Karrieren beendet, und da war es einfach so ein Changing-Prozess zu sagen, jetzt ist auch Ende damit. Mit einem guten Gefühl.
Ja, das ist ja eigentlich wichtig. Es gibt ja, wir haben es, glaube ich, hat schon mal gesagt, für alles eine Zeit. Und das war eben die Zeit für dieses Schlossmeeting. Jetzt bist du ja, die Frage muss ich stellen. Ja, das ist ganz klar. In Gotha bekannt wie ein bunter Hund, bist hier verwurzelt. Eine Neuauflage des Meetings oder ein Leichtathletik-Meeting im Volksparkstadion mit Andy Dittmar als Anschieber und Mitorganisator. Könnte so etwas Realität werden oder fehlen dazu hier die Voraussetzungen?
Die Voraussetzungen sind sicherlich da bei Leuten, die mitziehen. Die finanziellen Voraussetzungen ist immer schwieriger. Also der Hauptjob meines Präsidentenamtes Basketball in Gotha ist es auch, ein Etat zu sichern. Und da hilft es natürlich, dieser bunte Hund zu sein und vorne klingeln, hinten rausschmeißen und lächelnd nochmal klingeln, um das Ganze zusammenzubringen, mit viel, viel Energie, viel, viel Zeit. Deswegen so ein Vollmeeting zu machen. Da sind mit Jana Zöller, Micha Huke und Mosi Leute wieder in die Bresche gesprungen, sowas in Sondershausen zu machen. Das finde ich total cool. Dann nicht kopieren und nochmal irgendwas in Gotha aufziehen. Aber das Schlossmeeting, tja, alle Sachen sind eingelagert in einem Container, der in Gotha nicht unweit der Kugelstoßanlage steht. Der Ring, auf dem am Wochenende jetzt deutsche Meisterschaften gestoßen wurden, ist der transportable Ring des Schlossmeetings, den wir uns so schön eingebaut haben. Also Kranwagen, Ösen dran, und in einer Stunde ist er auf dem Schloss. Das heißt, wir könnten das ganz schnell wieder loszaubern. Es gibt tatsächlich diese Idee, ein Remake zu machen im Jahr 2030. Das sind die guten Kontakte, die sich jetzt ergeben haben, dass da ein namhaftes Unternehmen Jubiläum feiert, und die wünschen sich da einige Events zu gestalten. Und eine dieser Ideen ist es auch zu sagen, aber im Schloss und mit richtig Brimborium und Etat Weltspitze zu holen, mal ein Remake des Schlossmeetings zu machen. Also, du hast gut getippt, es gibt sogar solche Ideen, sowas zu realisieren.
Ja, ich hoffe, es hören noch ein paar andere Leute außerhalb dieses Zimmers hier bei dir in 5 Jahren. Das wäre natürlich eine coole Geschichte. Aber ich freue mich über solche Sachen. Und da sind wir bei einem Punkt, mein Lieber. Das gibt es nur in Thüringen, dass Meetings, die gestorben sind, wieder auferstehen. Nordhausen, Sondershausen, Teag Indoor, vielleicht das Schlossmeeting. Ich kenne kein anderes Bundesland, wo sowas passiert. Ist das nicht Wahnsinn?
Das ist cool, dass die Verrückten hier sind. Und da
Ja.
gebe ich jetzt hier mal wirklich mal einen Namen, so einen kleinen Kick zu Werner Hütscher. Ich freue mich. Nordhausen habe ich meine Lebenshallenbestleistung gestoßen. Erinnere mich super an dieses Meeting. Geil, Werner, dass ihr das wieder ins Leben gerufen habt. Und letzten oder dieses Jahr im Januar durch gute Leistungen war mein Sohn Lenny, der dort in den Ring konnte und hat das auch gespürt. Und da habe ich gesagt, dort würde ich gerne nochmal stoßen. Also Werner, wir haben vor kurzem telefoniert. Ich habe die gleiche Kugel wie die U20 männlichen. Ich würde auch morgens in einem Vormittagsprogramm mitstoßen, aber nochmal in Nordhausen so richtig weit stoßen. Ja, und danke, dass es die Kombination mit einer Jana Zöller gibt, mit Hugi, die da mitmachen, Thomas Gensel, das ist so derjenige, der die Fäden mit seinem Team beim Indoor in Erfurt hat. Schön, dass wir die Verrückten haben, die alle in Mittelthüringen da unterwegs sind und sowas machen. Und wer weiß, es gibt ja Diskussionen auch mit Thomas Röhler und Kollegen in Zeulenroda wieder was zu aktivieren. Und das tut uns gut, weil die Thüringer können es halt, ne? Die können toll organisieren und begeisternde Leichtathletik-Meetings auf die Beine stellen.
Ja, und vor allem, sie holen es aus der Vergangenheit wieder raus. Ich finde, das ist ja auch wichtig. Heute war ja in Zeulenroda das Speerwurf-Meeting. Mal
Genau.
schauen, was daraus entsteht. Und dann hätten wir ja fünf Sachen, wenn das Gotha-Schloss-Meeting 2030 ist ja nicht so weit.
Erstmal als einmalige
Ja,
Idee.
ja, ja, ja. Das haben schon mehrere gesagt und dann ging es trotzdem noch weiter. Ja, also das ist, aber es ist schön, das zu hören. Ja, und wie du schon gesagt hast, dahinter stehen ja Namen, die sich da engagieren. Und ich arbeite mit Thomas Genzel in Erfurt zusammen beim Erfurt Indoor. Also ich habe großen Respekt auch, was die Verantwortlichen, also wir machen ja alle ein bisschen mit, aber die Verantwortlichen, was die dort leisten. Also ich weiß auch, was das bedeutet. Und heißt natürlich auch für dich dann ein bisschen mehr Zeitaufwand, ne?
Genauso ist es. Das war auch ein Grund mit Thema Schlossmeeting, dass ich gesagt habe, die Zeit, die dort frei geworden ist, die kann ich auch bei BIC unterbringen. Ich habe da viel offene Arme erfahren, als ich einen Vereinswechsel hatte mit dem Namen, der hinter BIC steht, Dirk Kolmar, der leider verstorben ist. Und da ging es darum, wer begleitet sein Erbe mit. Und dadurch, dass meine Kiddies dann auch Basketball gespielt haben, ich vorhin gesagt habe, was war so die Pause zwischen Speerwerfen und Kugelstoßen? Die Basketballtruppe hier, da hängt das Herz, ist neben meiner Kugel meine absolute Lieblingssportart. Auch im Fernsehen zu schauen, dabei zu sein, schnelles Spiel, Emotionen, coole Geschichte. Und deswegen habe ich mich da sehr stark gemacht, in dem Verein mitzuarbeiten. Und das ist schon recht viel ehrenamtliche Zeit, die da dahinter hängt.
Wir sind gleich nochmal beim Basketball, ganz kurz jedenfalls. Ich glaube, ich habe hier noch drei Kugelstoßfragen, wenn ich das richtig sehe.
Na dann her damit.
Aber die können wir auch ganz schnell abhaken. Das ist jetzt nicht so, wir haben ja ganz schön viel gesagt und du hast vor allem so viele spannende Dinge auch erzählt. Also das hat bisher unheimlich Spaß gemacht. Zu deiner Masterskarriere. Viele aktive Sportler hören auf nach ihrer Laufbahn. Das ist ja ganz normal, weil sie sagen, wir kommen nicht weiter, wir werden nicht besser sein. Das wusstest du ja auch. Was ist dein Antrieb, deine Motivation, da weiterzumachen? Und die zweite Frage vielleicht auch, war das ein nahtloser Übergang?
Vielleicht aufgrund der zweiten Frage beginnen. Es war ein nahtloser gleitender Übergang. Das war so die Zeit mit Mitte 30, als ich meine schwere Verletzung hatte, langsam wieder Zug aufgenommen habe. Die Kugel flog wieder, Männerkugel Richtung 19,5, nochmal eine Quali für eine Hallen-EM und sagen, jetzt weitermachen mit dem ganzen Thema. Jetzt hast du dich einmal wieder zurückgekämpft, tut nichts mehr weh. Und ja, meine sitzende Tätigkeit auch beruflich, ne, die geprägt ist von Büro, Auto, Telefonkonferenzen, Personalmanagement, da hast du auch einen Drang, dich zu bewegen, nicht elend lange Läufe zu machen oder große Radtouren. Ist nicht so mein Ding, sondern ja, mit diesem Eisen und dem Eisen auf dem Rücken und auf der Brust, Krafttraining, das macht mir Spaß, das ist so ein Ausgleich. Und warum die Masters und Wettkämpfe? Nur im Training gegen sich selbst irgendwas zu machen, ist nicht so mein Ding, sondern dieses ehrliche Bandmaß, was nicht lügen kann. Und ein Kampfrichter, der eine rote und eine weiße Flagge hat, und das wird geduldet und akzeptiert. Und das ist die Challenge, die mich immer noch reizt. Und ja, solange, egal mit welchem Gewicht die Kugel noch über 18 fliegt, dann ist das was, wo ich sage, da versteckst du dich nicht. Und solange mache ich das weiter.
Da fällt mir eine Frage ein, die habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, weil du das gesagt hast. Ich habe ein Interview gelesen. Deine Frau akzeptiert das, solange du über 18 Meter stößt, sonst darfst du dann nicht mal weiter
Genau,
gucken.
das hat sie mal gesagt. Das ist inzwischen über 10 Jahre her und es wurde verdammt schwer, Ende der 40 die 18 noch mit der Männerkugel zu knacken. Deswegen ist es umso schöner, ne? Retro zu der Frage vorhin, dass es so Spaß macht, wenn mit der Sechser schöne Stöße sind, dass ich sage, die 18 sind immer noch das Ziel, das ist auch das Ziel, weitermachen zu dürfen.
Genau, damit du das Signal bekommen. Gibt es eigentlich bei den Masters eine besondere oder andere Atmosphäre als bei den Aktiven? Wie empfindest du das?
Nein, weil du hast total liebenswerte Typen und du triffst dich halt in Torino, in Eveskühle, in Lissabon, in Kamloops, in Kanada, wenn du ganz weit fliegst, wo solche selbstfinanzierten Meisterschaften, Masters ist komplett Hobby, dann stattfindet und ja, du sitzt dann halt auch mal im Restaurant, im Flugzeug zusammen und das ist auch eine coole Truppe. Genauso natürlich wie im aktiven Bereich, wo du sehr, sehr viel Zeit auch zwischen den Trainingseinheiten verbringst und Rummy spielst und Schach spielst. Irgendwann kamen Spielkonsolen, was nie so mein Thema war. Zum Glück waren ein paar andere Kugelkollegen, die auch gerne lieber mal Karten gespielt haben und Skatplatz gewälzt haben. Und so haben sich dann die Truppen gefunden. Also es ist eine ganz dufte Truppe.
Wir haben ganz lange über Leichtathletik, über Kugelstoßen gesprochen und von so einem Menschen, der in der Leichtathletik so tief eingetaucht ist wie du, würde mich natürlich mal die Frage interessieren, wie siehst du generell die aktuelle Leichtathletik, sowohl in Thüringen als auch in Deutschland, und haben sich Dinge verändert zu deiner aktiven Zeit, egal in welcher Hinsicht?
Die haben sich verändert, in dem Sinne, dass du ja überall hinreisen kannst und alles machen kannst als freier Mensch. Und der Antrieb in meiner Jugend, auch schon in der Nachwendezeit, war über den Sport viel zu sehen, ne? Und auch finanziert zu bekommen und vielleicht manche Ecken zu sehen, wo du als Normalo nicht hinkommen kannst, auch mit den gleichgesinnten Leuten. Und das merkt man in der Nachwuchsgewinnung und in der Breite, in der Basis des Sports, dass es unserer Jugend zu gut geht, dass der Antrieb, diesen Killerinstinkt, über den Sport was zu machen, und auch die Reputation in der eigenen Altersgruppe. Da ist jemand sexy, wenn er viele Follower hat oder in der Disco ordentlich was auflegen kann oder was Schönes geklaut hat, und nicht der vielleicht im Sport tolle Sachen produziert. Das ist ein recht kleiner Kreis geworden. Wir haben, wenn man die Ergebnisse auch der letzten internationalen Meisterschaften sieht, ob European Youth Games, ob eine U20, U23 EM, da sind unsere Jugendlichen als Deutschland richtig gut dabei. Und dann diesen Transformationsprozess weiterzukriegen mit dem schweren Gerät im aktiven Bereich, mit der hohen Hürde und dort einen Anschluss zu finden, der gelingt nicht immer. Und das ist, glaube ich, mal ein Spiegelbild unseres gesellschaftlichen Problems gerade. So diese Konsumentengesellschaft, und wenn es mir nicht gut geht, dann gehe ich aufs Amt und mir geht es trotzdem noch viel besser als vielen in anderen Ländern. Also dieses Arschbacken zusammenbeißen, wirklich mitzumachen, haben nicht viele. Die es haben, die können immer noch durch die Decke schießen und sind gut dabei. Und dieses System, das dann weiterzunehmen, da machen uns halt die USA mit ihrem College-System viel vor. Und wenn man sieht, wer war im Ranking in Paris in der Leichtathletik ganz vorne, dann habe ich so einen Artikel gelesen, von den 10, die das geschafft haben, dort ganz vorne rauszukommen, haben 6 entweder einen direkten Bezug im College-System zu sein oder haben amerikanischen Trainer, sind zeitweise dort, haben sich einer Trainingsgruppe angeschlossen, weil das dort ganz anders funktioniert, ganz anderen Stellenwert hat, anders finanziert wird. Wir hatten Sportarten, die waren auch zeitweise am Boden, siehe Schwimmen, die haben sich dort auch wieder mit Konzentration, Leistungszentren, Support und Finanzierung rausgezogen. Inzwischen sind wir im Schwimmen wieder dabei. Ich sehe es durch mein Ehrenamt im Basketball, also der DBB hat es richtig gut aufgezogen, auch im Jugendbereich dort dabei zu sein. Da ist man im letzten Jahr U18 Europameister geworden, jetzt ist es so U20 Basketball-Jungs, erst an den USA in einem verdammt tollen Finale gescheitert. Das heißt, deutsche Jungs sind im Weltbasketball Zweiter. Unsere Männer haben es vorgemacht als Weltmeister, da ist ein richtiger Hype, da liegt aber ein 10 Jahre Prozess vorher, dass dort viel gemacht wurde mit Jugendbundesligen, mit Vergleich, mit Leistungsprinzip. Und da muss die Leichtathletik wieder aufholen. Leider.
Ja, ich staune auch immer, wenn ich Meetings moderiere und sehe dann so Aktive, die aus dem Juniorenbereich in den Erwachsenenbereich gehen, dass es überhaupt nicht funktioniert. Also gerade, was du gesagt hast, die höheren Gewichte. Und dann weißt du gar nicht, was du mehr sagen sollst bei der Moderation, weil einfach nichts passiert, obwohl in der Jugend eigentlich ganz gut waren. Ja, das ist genau das, was du beschreibst, dass die Mentalität fehlt. Und vielleicht manchmal auch solche Trainer, wie du einen hattest, wie Stefan Schreier, die noch wissen, wie es gemacht wird, wo sie herkommen und das auch weitergeben. Vielleicht braucht man von der Sorte mehr. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich weiß nicht, wie du siehst in Thüringen, dass man manchmal vielleicht auch zu wenig die Alten fragt, die Erfahrung haben und sagen können, ich weiß doch, wie es geht, ja, dass man auch mal sagt, Andy, mal, komm mal her, kannst du uns nicht mal ein paar Tipps geben? Ich weiß, deine Zeit ist begrenzt.
Ja, die Fragen kommen öftermals, richtig. Okay. Da habe ich wirklich gesagt, sorry, das ist eine Frage der Zeit. So, es gab so eine Zeit, wo ein Eberhard König, Stefan Schreier, Konrad Ackermann so in dieses Alter reingerutscht sind. Da kenne ich diese Gespräche. Jetzt kommen die Jungschen, die fragen uns ja gar nicht. Ne, die wollen unser Wissen nicht nutzen. Wir haben viele der jüngeren Trainer, die jetzt auch Anfang, Mitte 40 sind, die inzwischen Erfolg produziert haben. Die haben den Weg dann gemacht, aber vielleicht zwischendurch hätte man eine Lücke schließen können. Das stimmt schon. Aber ist vielleicht nur eine Floskel, aber jeder ist seines Glückes Schmied. Also wenn jemand den Weg hätte gehen können, hätte er auch zu einem erfahrenen Trainer mal gehen können und sagen, Kannst du mich auch mal eine Zeit lang übernehmen? Oder könnt ihr was im Tandem machen?
Genau, das meine ich eigentlich,
Ja.
ja. Aber wie gesagt, wir wollen ja positiv bleiben und es gibt ja auch positive Beispiele in Deutschland. Also neben dem College-System müssen wir auch fairerweise sagen, auch wir haben Konzentration. Du hast Schwimmen angesprochen in Magdeburg
Ja.
beispielsweise, was sich da entwickelt hat, Magdeburg überhaupt als Sportstadt. Und da stehen ja Leute dahinter, also wenn man das auch sieht. Und das könnte man machen, wenn man sich nicht auf viertklassigen Fußball orientiert, sondern eben sagt, wir konzentrieren uns mal auf was anderes. Wie es in Magdeburg ist, Champions League, Sieger Handball, zweite Bundesliga, Fußball und Schwimmen wie verrückt, natürlich auch gute Leichtathleten.
Richtig. Und rudern, weil die Elbe mitnutzt und so weiter. Also es ist eine Stadt, die das sehr gut zeigt, wo aber auch richtige Leute am Olympiastützpunkt in Halle mit sitzen und in Magdeburg und das auch fördern. Ja, das passt schon. Also man sieht ja schon, warum manches funktioniert.
Genau, wir kommen schon fast zum Ende, aber wir müssen natürlich mal auf Basketball kommen. Und auf Basketball zu kommen, 1, 2, 3, bietet sich ja Lenny an, dein Sohn. Und da gibt es ja eine kleine Trainingsgruppe Sonnenschein, mit Carmen Hildebrand, mit Andy Dittmar und mit Lenny. Wie ist das entstanden und wieso Sonnenschein?
Weil wir einfach gute Laune haben. In jedem Training wird, also nicht nur mindestens einmal, sondern wird gelacht. Ob eines Fehlerchens oder weil das Training spaßig beginnt, was dadurch leichter geht. Die Carmen hat in ihrem Jugendbereich Kugel gestoßen, hat dann drei Kinder bekommen. Da standen erstmal andere Themen und hat dann, also mitten schon im Mastersalter war, Stefan Schreier angesprochen. So um 2010 rum, meine ich, dann, sie hätte wieder Lust, was zu machen. Stefan hat ja gesagt. Ich dachte erst, noch jemand, der Stefan die Zeit klaut. Aber wir haben uns relativ schnell gefunden. Dann war die Zeit lösen vom Trainer, wirklich selbst da Training machen. Kam ist sehr beflissentlich, sehr flexibel auch. Macht ihr Training. Also wenn ich sage, Mensch, sieht nicht fit aus, du musst mal ins Fitnessstudio gehen. Dann ist es nicht, dass ich sage, ich bin ihr Trainer, sondern wir sind wirklich Trainingskollegen, coachen ein bisschen. Trainer würde Pläne schreiben, würde alles begleiten, kontrollieren. Das mache ich nicht. Wir machen gemeinsam Training. Ja, und irgendwann 2021, 2022, als dann Lenny auch aufgrund Corona-Wirren, was mache ich jetzt, wie geht es mit dem Basketball weiter, mal eine Dreierkugel in die Hand genommen hat und das hat Spaß gemacht und hat gesehen, Mensch, da kommen Erfolge in Thüringen, ist zur Trainingsgruppe dazugestoßen und wir sind Trainingsgruppe Sonnenschein, was einfach nur Spaß macht.
Ja, genau, da sind wir bei Lenny, Basketball und Kugelstoßen. Bevor wir zum Basketball kommen, wo siehst du seine Zukunft? In welcher Sportart?
Das
Oder
kann
wo
man.
sieht er seine, weißt du das?
Bei ihm ist Basketball first, immer,
Okay,
ne?
okay.
Also ist ganz klar, so ist das alles auch ausgerichtet. Es ist nicht so, dass ein Basketballspiel, außer es geht um wirklich deutsche Meisterschaft, für einen Wettkampf im Kugelstoßen irgendwie flöten geht. Es sind Sachen, wo auch erst Kugelstoßen ist, dann schnell ins Auto setzen und dann wird Basketball gespielt. Siehe Landesmeisterschaften in Arnstadt, hat er seine sechs Versuche gemacht. Siegerehrung habe ich übernommen, weil eine Dreiviertelstunde später hat er in Erfurt bei einem 3x3-Quali-Turnier schon auf dem Court gestanden. Und dass das auch zählt, er ist jetzt mit Thüringen-Mannschaft Dritter der deutschen Meisterschaften im Rahmen der Finals geworden im 3x3. Das ist was, was Spaß macht. Das fixt mich auch an. Das ist eine tolle Sportart. Und das ist bei ihm Prio 1. Und wenn das so gut funktioniert mit dem Kugelstoßen, dass er da ja als Semi-Kugelstoßer Fünfter bei den deutschen Meisterschaften wird, dann ist das eine tolle Geschichte. Die Weiden, die er stößt, die sind kein Schmutz. Spiegelt aber auch wieder, dass in dem Altersklassenbereich nicht viel los ist, außer bei ein, zwei Spitzenathleten. Ansonsten könnte jemand, der so wenig speziell das trainiert, nicht so weit vorne sein. Aber das ist schon eine ungewöhnliche Kombination. Kugelstoßen und Basketball muss man auch trainingsmäßig aufpassen, wenn da wirklich ein Wurftraining ist oder ein wichtiges Spiel, dass man nicht vorher eine Bankdruckeinheit macht, weil da ist der Arm nicht gerade weich, da durch die Reuse zu treffen. Aber dieses Zusammenpacken schafft uns natürlich auch familiäre Zeit. Kraft Amtes und meines Interesses bin ich gerne in der Halle und beim Basketball. Und so haben wir noch Kugel- und Krafttraining zusammen. Und das macht einfach Spaß. Und jetzt noch das gleiche Gewicht. Das heißt, wir stoßen mit der gleichen Kugel, können also Challenges im Training machen, auch in Wettkämpfen. Und es ist einfach nur schön.
Auf jeden Fall. Und Basketball, die Rockets in Gotha, ich glaube, die sind 1998 gegründet worden, kann das stimmen? Genau. 1998 gegründet. Du bist, wir haben das schon gesagt, seit 2018 Präsident. Was vereint dieser Verein für Werte in sich, für die du stehst? Wir haben ja viele Dinge schon vom
Ja.
Basketball gesprochen, aber darüber sollten wir vielleicht nochmal sprechen, welche Werte, die du auch unterstützt, dass du dich da engagierst.
Ja, wir haben fast 400 Mitglieder, davon 250 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, die aktiv im Spielbetrieb sind, bis hin zu einer Jugendbasketball-Bundesliga, also die höchste Liga in Deutschland spielen und hier zur Schule gehen in dem Konstrukt, aber auch Breitensportmannschaften, die im Spielbetrieb sind. Das sind Kinder und Jugendliche, die nur Basketball spielen wollen im Training. Vom Bambini-Bereich bis, wir haben auch eine Ü50-Truppe der Jungs, die das Anfang der 90er aus der Trauf gehoben haben, das ganze Thema. Und der Gründer des Vereins Basketball in Gotha, Big, der Kolmar, der hat uns so eine DNA auch mitgegeben. Das ist das auch, warum ich das mache. Das ist so ein fahrender Mensch gewesen, der viel Geld verdient hat und da auch investiert hat und weitergegeben hat, sodass es im kleinen Gotha mal Basketball-Bundesliga gab. Gespielt werden musste in Erfurt in der Messehalle aufgrund bestimmter Vorgaben, aber das Ganze fand hier statt. Und das Ganze nicht zu beerdigen, nur weil er leider zu früh beerdigt werden musste, das war so wie so ein Auftrag, das mitzunehmen. Und hallo Andy, du kennst den Verein, du kennst Gotha. Spannst du dich mit von Kern, das weiterzumachen? Und das Ganze ist halt ein großes Team an Ehrenamtlern, an hauptamtlichen Coaches, die auch an Schulen gehen, die LSB-Bewegungscoach sind, um das ganze Thema mitzunehmen. Wir machen da also sehr, sehr viel und es ist auch ein sozial-kultureller Treffpunkt. Heute Mittag auf den Sonntag, 13 Uhr, schönes Wetter, haben viele was anderes zu tun. Und es kommen weit über 100 Leute, um bei einem Testspiel, wo es um nichts geht, mal zu schauen, dass es wieder losgeht. Und das ist das Schöne, dass wenn dann die echten Spiele sind, wir 300, 400 Leute in die Halle bringen, dann ist die Kapazität erreicht, die diesen Sport schön finden, sich zu treffen, bevor es noch irgendwo anders hingeht und dass die Jugendlichen ein Ziel haben, da mal hinzugehen, dass die 16, 17, 18-Jährigen schon Idole der Kleinen sind und Basketball ist ein toller Sport. Und da ist ein Verein, der eine sehr, sehr gute Arbeit macht. Und da lohnt sich's, meine Freizeit zu investieren.
Genau, das war ja auch Werbung jetzt nochmal für die Basketballer. Das Spannende finde ich, dass wir dich jetzt, da wir zum Schluss kommen, gleich als Menschen kennengelernt haben, außerhalb der Kugelstoßszene, unabhängig von den 1857 gestern oder dem Weltrekord von 1863, den du egalisiert hast. Ein Menschen, der mit beiden Beinen im Leben steht, der sich auch ehrenamtlich engagiert, der auch noch Träume und Wünsche hat. Ich denke an 2030, an das Kugelstoßmeeting. Lass uns am Schluss mit zwei Dingen vielleicht aufhören. Einmal ein Statement von dir. Eigentlich hast du im Alltag wenig Zeit. Job, Präsident im Ehrenamt, Familie, Freunde, Sport. Wünschst du dir manchmal mehr Zeit, um alles, was dich darum noch bewegt, umzusetzen?
Ja, und zwar in der Zeit, also vielleicht um nicht noch mehr umzusetzen, weil da kommen natürlich Fragen, würdest du gerne hier mitarbeiten, würdest du noch in den Stadtrat gehen, würdest du dies machen und jenes machen, selbst Zeit mehr im Job noch machen zu können, Projekte, Ideen, Ausbildungsbegleitung und. Das ist alles sehr spannend. Und jetzt ist so die Zeit, da merke ich, dass die 50 auch überschritten ist. Du brauchst hier und da mal auch eine Regenerationszeit. Ne? Das ist wirklich zwischendurch mal eine Stunde in den Garten setzen. Meine Frau hat ein grünes, nicht ein goldenes, grünes Händchen. Wir wohnen mitten in der Stadt in Gotha. Es ist aber wie ein kleines Wäldchen, in dem wir da sitzen. Also es ist wunderschön. Und da einfach mal eine Stunde zu sitzen und nichts zu denken, das Handy beiseite zu legen, das ist so die goldene Zeit, die ich mir wünsche. Ansonsten bin ich an vielen Projekten und Ideen dabei und möchte die einfach weitermachen. Keine Kurzläufer. Ich stehe für wirklich solide, langlebige Geschichten. Bei mir zählt auch ein Handschlag und nicht nur unbedingt ein Vertrag unterschriebenes Wort. Und sowas dann weiterzumachen, das wünsche ich mir.
Ich glaube, als solchen Menschen haben wir dich jetzt auch in dem Podcast kennengelernt, aber wir haben mit Kugelstoßen begonnen und wollen mit Kugelstoßen aufhören. Erspähst du am Ende des Kugelstoßtunnels eine Zeit, in der du dich von deinem Arbeitsgerät trennen wirst, oder erleben wir dich bei den Masters noch in der M90?
Das glaube ich nicht, weil Hut ab vor dem, was im M80 aufwärts betrieben wird. Also da werden noch Leistungen produziert, da sind die Jungs und Mädels am Start. Das ist totaler Respekt, aber ich denke, irgendwann ist die Zeit, dass ich sage, es ist noch Kugelstoßen. Ne? Da ist noch Explosivität, da fetzt das, was im Ring abgeht. Und ich glaube, es wird die Zeit kommen, wo ich mir eine Weidenmarge setze und sage, das ist noch was Ansehnliches. Mir schickt jemand ein Video und sagt, ey, großer, wie du noch im Ring explodierst, das ist so mein innerlicher Parteitag. Und wenn der nicht mehr da ist, dann fällt es mir auch leicht zu sagen, das war's jetzt.
Okay, war ein klares Statement. Wünsche Wir haben heute ein wunderbares Podcast gehabt mit Andy Dittmar. Wir durften dich von verschiedenen Seiten kennenlernen. Danke, dass du uns so viele Einblicke auch in deine Persönlichkeit gegeben hast. Wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft, Gesundheit natürlich und viele interessante Momente mit den Rockets, mit den Kugelstoßleuten in deiner Familie. Es klang alles unheimlich spannend und ich habe ganz viele neue Akzente auch gehört, die du gesetzt hast. Danke, Andy Dittmar.
Danke, Andreas.
Das war Schneller, Höher, Weiter, der Podcast zur Thüringer Leichtathletik.
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1 Saison 2026 haben wir euch in der XXL-Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing.